Und deshalb sollte man sich damit jetzt auch befassen, E-Mails digital zu archivieren.
Dass man das Spiel spielt, weil die Welt toll ist, weil man Dinge erfahren möchte. Die Menschen, die diese Systeme bauen, sind in der Hauptsache Menschen, die nicht von diesen Problemen betroffen sind. Ja. Bis Mitte 80er Jahre war Software Engineering Frauensache.
Hallo und willkommen zur inzwischen 6. Folge der digitalen Kohle. Das heißt, eigentlich sind das, glaube ich, mehr Folgen, aber wir haben irgendwann angefangen neu zu zählen. Hallo Christian.
Hallo Stefan, du hast irgendwann angefangen neu zu zählen. Das war mir nicht bewusst.
Ja, wir haben ja am Anfang irgendwann den Server gewechselt und sind, glaube ich, dann in der Reihenfolge nochmal neu gestartet. Soll euch aber nicht irritieren. Entscheidend ist, dass das hier die aktuellste Folge vom Januar 2021 ist und inzwischen die wahrscheinlich 4. oder 5. Folge, die wir in der Pandemie aufnehmen. Also sprich, wo wir uns nicht mehr gegenüber sitzen, sondern uns hier über einen Bildschirm sehen. Aber das ist ja inzwischen ein vertrautes Format.
Kommt mir irgendwie schon länger vor. Wie viele Monate haben wir jetzt Pandemie?
Vor 12 Monaten fing das an, ja, im März fing das mit dem ersten Lockdown an. Also ich habe viele Leute getroffen, die es eigentlich erst so seit Anfang April ernst nehmen, abgesehen von denen, die es bis heute nicht ernst nehmen. So absehbar war es eigentlich ab März und ich meine, Mitte März sind die meisten im Homeoffice geblieben. Da war damals dieser Zeitpunkt, als plötzlich alle Straßen leer waren und Deutschland feststellte, dass das mit der Digitalisierung bisher dann auch mehr ein Marketing-Buzzword war.
Genau, wie wichtig plötzlich Klopapier ist.
Ja, da hätte allerdings dann das Digitale auch sehr wenig geholfen. Einer der wenigen Lebensbereiche, wo es dann richtig auf Hardware ankommt.
Was hast du denn gemacht in den letzten Monaten, Stefan? Hast du uns irgendwas Spannendes mitgebracht?
Ja, ich bin ja weiter dabei, dieses Thema Podcast weiter auszubauen. Hab hier sowohl technisch als auch softwaremäßig ein bisschen aufgerüstet und ja, aber vor allem auch von der Hardware. Also mein Mikrofon hatten wir aber, glaube ich, schon das letzte Mal im Einsatz und ich habe neue Schnittsoftware und habe mich da auch noch weit in dieses Thema eingearbeitet. Ihr findet da alles weitere unter futux.de. Da gibt es auch ein paar Hörbeispiele von anderen Sachen, aber allen voran natürlich die digitale Kohle, die der erste Podcast ist, mit dem wir beide hier ja zusammen auch vor, ich glaube, inzwischen fast 1,5 Jahren gestartet sind.
Mhm, so lange machen wir das schon. Welche Schnittsoftware verwendest du, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt ich glaube, die meisten fangen ja erstmal an mit Auphonic, weil das einfach kostenlos ist, zwar furchtbar aussieht, aber schon eine Menge kann, auch eine Menge Tools hat. Bin dann über Hindenburg gegangen, weil das so im Journalismusbereich, wir machen ja beide auch zusammen dieses Radioprojekt Stream Day. Und für solche Sachen reicht Hindenburg eigentlich ganz gut aus. Es ist vor allem auch relativ einfach in der Bearbeitung. Allerdings ist es halt für den fortgeschrittenen Schnitt für mich nicht mehr so okay gewesen und ich bin dann tatsächlich auf die Software gekommen, die fast alle professionellen Podcaster nutzen. Was heißt alle? Nein, aber innerhalb dieses Segments, in dem ich mich bewege. Und das ist die Kombination aus der Software Reaper, die eigentlich für Musiker ist und auch viel zu überdimensioniert ist, die aber mit Hilfe von Ultraschall, das ist ein super interessantes Projekt, was ja quasi kostenlos auf reiner Spendenbasis aufgebaut wird, diesen Reaper so umbaut von der ganzen Oberfläche und auch von den Funktionen, dass es also ideal für Podcasting ist. Und damit kann man wirklich wunderbar arbeiten. Also gerade was Schnitte angeht, da ist der Arbeitsablauf, sich einen Schnitt zu markieren, also einen Bereich zu markieren, den schon vorgeschnitten anzuhören und dann ausgeschnitten weiter zu verarbeiten, auch nochmal Sachen zurückzunehmen und so. Also in der Hinsicht ist das ein hervorragendes Programm.
Das hört sich gut an. Auf welchem Betriebssystem läuft das?
Läuft auf allen. Also es gibt's für Linux, für Windows und für den Mac. Also basierend auf Reaper eben, was eben diese Voraussetzung mitbringt. Und ich habe hier auf dem Mac auch überhaupt keine Probleme gehabt. Das hatte ich mit einer anderen Software, die ich vorher verwendet habe, schon. Das stürzt regelmäßig ab. Gerade bei dieser Schnittfunktion war das sehr ärgerlich, weil ich immer nach dem 5. oder 6. Schnitt davon ausgehen konnte, dass ich alles neu laden konnte. Und dann war auch oft die Aufnahme bis dahin nicht richtig gespeichert. Während hier also auch das automatische Speichern sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt in den ganzen Monaten, wo ich damit arbeite, einen einzigen Ausfall mal gehabt, wo es wirklich abgestürzt ist. Auch da habe ich dann nur, ich weiß nicht, vielleicht 1 oder 2 Minuten Arbeit verloren und der Rest war sauber gespeichert.
Das hört sich ja ganz gut an. Ich habe mir jetzt über Weihnachten ein neues Betriebssystem gegönnt und zwar das Linux Mint 20.1 Olyssa. Und ich kann dir sagen, das hat sich in den letzten 5 Jahren, da hatte ich das alte Linux Mint Da bin ich dahin gewechselt, als Windows so diesen Druck gemacht hat, zu Windows 10 zu wechseln. Das war mir irgendwie unsympathisch. Und in den letzten 5 Jahren hat sich Linux wirklich extrem das Mint Cinnamon entwickelt.
Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Leute Mint benutzen, die vorher Ubuntu genutzt haben. Wo sind die Vorteile?
Mint ist eine andere Oberfläche. Da gibt es halt auch diverse Ausführungen. Einmal das Cinnamon, das ist das, ich sag mal, das modernste und das am wenigsten performant. Es gibt dann auch runtergedampfte, das Mate zum Beispiel. Aber das Cinnamon, das Linux Mint Cinnamon ist, das sieht halt total toll aus, hat so ein paar Effekte und ist einfach wirklich richtig schön grafisch ausgearbeitet auch.
Ja, ich habe auch einige Jahre dann allerdings Ubuntu benutzt und war damit auch immer sehr zufrieden. Also mir hat diese Windows-Welt ja auch schon ganz lange nicht mehr gefallen. Aus rein ästhetischen Gründen finde ich, ist es schon immer etwas schwierig. Es hat mir dann irgendwann für andere Sachen nicht gereicht. Deshalb bin ich dann irgendwann zu Mac gewechselt. Das hat aber reine pragmatische Gründe. Also deshalb finde ich Linux nach wie vor eine sehr großartige Sache und würde es für den Privatbereich auch weiterhin immer noch benutzen.
Ja, für Private ist eigentlich, also wenn du Spiele spielst.
Nein, das tue ich ja nicht. Also das ist, glaube ich, immer so eine Grenze. Genau, da bist du mit Linux natürlich verraten und verkauft.
So sieht's aus. Aber ich hatte auch meiner Frau jetzt ihren Windows-Laptop eingerichtet und dann nochmal den direkten Vergleich gesehen zwischen meinem Ubuntu-Laptop und ihrem Windows-Laptop. Und Windows ist einfach nervig. Also da sind jetzt so viele Sachen drin, die hier und die natschen dich da und mach doch das. Und dann hast du irgendwelche Sachen vorinstalliert, die du gar nicht willst. Und dann sollst du es abschließen und dieses kaufen, jedes kaufen. Also im direkten Vergleich ist Windows einfach nur nervtötend, meiner Meinung nach.
Wenn das sicher auch von der Funktion her der unwichtigste Faktor ist, aber das Auge isst ja auch mit. Ich finde wirklich die gestalterischen Elemente in der Windows-Welt nach wie vor eher gräuslich. Also gerade wenn du vom Mac kommst oder eben aus der Linux-Welt, wo du auch, meine ich, viel mehr konfigurieren kannst. Aber gut, das mag sich dann auch am Massengeschmack orientieren. Das will ich mir gar nicht anmaßen. Vielleicht habe ich da einfach auch einen schlechten Geschmack, dass mir es einfach nur nicht gefällt. Ich mag es jetzt aber auch in vielen Bereichen. Ich kenne es von vielen Kunden, die wechseln jetzt ja zum Beispiel von Slack auf Teams und diese Teams-Oberfläche finde ich auch sehr mehr als gewöhnungsbedürftig. Nicht zuletzt auch von der Optik her.
Also liebe Hörer, wenn ihr Linux noch nicht ausprobiert habt, dann versucht's mal mit Mint 20.1 Olyssa. Das ist eine ganz neue Geschichte und das merkt man auch, das ist sehr modern und sehr glatt und gefällt mir sehr gut. Ja, du hast wahrscheinlich auch ein Interview gemacht, Stefan.
Ich habe schon vor einiger Zeit ein Interview gemacht und zwar wieder mal mit unserer lieben Kollegin Simone Sarotnik, mit der wir ja schon lange zusammenarbeiten, mit der wir auch das Buch Relaunch gemeinsam rausgebracht haben, was ich letztes Jahr, geschrieben habe ich eigentlich schon vorletztes Jahr. Letztes Jahr haben wir es fertig gemacht und ihr beiden wart ja so nett, ergänzende Kapitel zum Thema Datenschutz von dir und von Simone das große Thema SEO, in dem sie ja wirklich sehr firm ist, zu ergänzen. Und Simone ist in diesem Bereich ja auch weiterhin sehr aktiv. Ich habe heute Morgen noch ein Online-Seminar beziehungsweise ein Interview mit ihr gesehen, online, wo es auch genau um SEO und Social Media ging.
Da hätte ich eigentlich auch gerne daran teilgenommen, aber habe es dann leider doch nicht geschafft.
Ja, war ganz interessant. Also sie ist ja wirklich in diesen Sachen immer auf dem aktuellsten Stand. Und Simone hat gemeinsam mit ihrem Mann zusammen jetzt ihre Firma erweitert und bietet verschiedene andere digitale Produkte an. Unter anderem habe ich das jetzt auch schon genutzt, um mein digitales Studio einzurichten, weil es ist ja einfach in diesen Tagen doch schwierig, sich mit Leuten zu Interviews zu treffen und die vielen technischen Möglichkeiten von Zoom bis hin zu Studio Link und anderen Ansätzen, um vernünftige Aufnahmen zu machen, überfordern trotzdem viele oder erfordern einfach auch, dass ein Tool installiert werden muss oder du wieder irgendwelche Zugangscodes senden musst oder sonst was. Und ich habe hier in diesem Rahmen eigentlich eine ganz gute Videolösung, die klanglich eigentlich völlig okay ist und zumindest für Interviews auf jeden Fall ausreicht. Und das macht es mir jetzt möglich, gerade bei zugeschalteten Teilnehmern in Podcasts, aber auch zum Teil in den Radioproduktionen mit Menschen ganz gut zusammenzuarbeiten. Weil wichtig ist schon, was wir hier auch festgestellt haben, dass man sich einfach dabei sieht.
Ja, das ist für dich wichtig, für mich eher nicht so. Also ich kann auch wirklich Studio Link nutzen zum Telefonieren. Ich muss mein Gegenüber nicht unbedingt sehen. Das ist halt ein netter Bonus, wenn du irgendwie ein paar Zeichen machen willst oder dich irgendwie absprechen möchtest, visuell auch den anderen angucken, damit du weißt, wer übernimmt im Gespräch. Da hilft das schon.
Ja, und du bist ja nun auch ein sehr disziplinierter Mensch, der sowieso nicht so viel redet. Ich glaube, ich habe immer den höheren Gesprächsanteil in unseren Beiträgen bisher gehabt. Aber ich mache ja auch Interviews mit zum Beispiel Politikern. Und da hast du keine Chance, wenn du nicht die Möglichkeit hast, die Hand zu heben. Die stellen sich ja die Fragen auch im Grunde selber und springen von einem Thema zum nächsten, was natürlich an sich völlig ausreichend wäre, aber für den Hörer dann meistens doch sehr langweilig wird. Du musst da einfach moderierend eingreifen. Und da ist es dann schon wichtig, den Blick auf den Bildschirm zu haben.
Das glaube ich. Sollen wir uns was mal anhören, das Interview mit Simone?
Ich würde sagen, wir hören da jetzt mal rein und werden danach dann alle wissen, was sie so im Einzelnen anbietet.
Okay, viel Spaß damit.
Hallo Simone, ihr habt ein neues digitales Unternehmen gegründet. Was steht dahinter?
Ja, wir sind dabei, das zu gründen. Das wird im Januar 2021 starten. Das ist die Alsa Digital und wir bieten im Prinzip ein Digitalpaket für Unternehmer an, insbesondere auch für Solopreneure, weil dort gibt es kaum Lösungen für diese Zielgruppe.
Was umfasst das Angebot?
Ja, das Angebot umfasst verschiedene Tools, und zwar Videokonferenz-Tool, E-Mail-Archivierungstool, Backup-Tool, Collaboration-Tool, also fürs Teamwork und das Hosting von Webseiten.
Okay, und in den letzten drei Sachen kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Webseite hat er irgendwo immer schon mal gehostet, das kann er jetzt bei euch wahrscheinlich in einer professionelleren Form haben. Kollaboration ist weiter Begriff, aber sagt auch weitgehend was. Ich stoße mich jetzt an zwei Sachen. Das erste ist die, du hast es, glaube ich, Videokonferenz genannt, da habe ich doch Meet und Zoom, wozu brauche ich euch da?
Wenn wir im Online-Marketing oder als Online-Marketer Videokonferenzen machen, stört sich da wirklich keiner, weil wir ja darüber sprechen, was öffentlich sowieso zur Schau gestellt werden soll. Aber wir haben jede Menge Coaches, Therapeuten, Psychologen, die auch mit ihrer Klientel arbeiten und da sehr sensible Daten tauschen, die in bestimmte Lebensbereiche gehen, die nicht mehr für jeden öffentlich zugänglich sein sollten. Und da macht es natürlich Sinn, wenn so eine Videokonferenz end-zu-end verschlüsselt ist, was bei Zoom und Co. ja unterm Strich nicht gegeben ist, weil dort die Tools über amerikanische Server laufen.
Das heißt, das darf ich rechtlich auch gar nicht?
Darf ich rechtlich auch gar nicht machen. Ist ein Graubereich, jeder macht's. Bisher hat sich noch keiner dran gestört. Aber es geht der Trend dahin, dass verantwortungsbewusste Unternehmer und gerade die ganzen Coaches und so ihre sensiblen Gespräche über eine Cloud machen, deren Serverstandort in Deutschland oder wenigstens in Europa ist.
Okay, und das andere Thema, was mich gerade störte, war E-Mail-Archivierung. Also ich archiviere meine E-Mails bei mir auf dem Rechner und 90% sind sowieso Spam, die lösche ich dann. Was wollt ihr mit meinen E-Mails?
Da gibt's ja mittlerweile, also inzwischen schon seit 3 Jahren, ein Gesetz, was die digitale Speicherung von Daten ja vorschreibt und dieses besagt, dass auch E-Mails archiviert werden müssen, also nicht mehr ausgedruckt so eine E-Mail, weil dann findet auch ein Medienbruch statt. Also kommt eine E-Mail digital rein oder auch eine Rechnung digital rein, dann muss diese auch digital abgespeichert werden. Das steht im Gesetz und irgendwann wird das auch härter durchgesetzt werden. Und deshalb sollte man sich damit jetzt auch befassen, E-Mails digital zu archivieren, weil damit bleiben sie erhalten. Damit gewährleistet man auch den externen Zugriff von Prüfern auf diese E-Mails. Das geht nämlich auch nicht so einfach, wenn ich die mal so eben nur auf meiner Festplatte gespeichert habe. Und ein großer Vorteil dieser E-Mail-Archivierung ist auch die Suchfunktion, die man natürlich auch selbst sehr gut benutzen kann, wenn man mal eine Rechnung sucht von vor 6 Jahren. Man hat die Rechnungsnummer, man weiß, in den vielen Ordnern findet man die kaum oder dann eben auch in dem Archiv.
Jetzt haben wir vor 2 Jahren ja gerade alle gelernt, dass man nicht alles aufheben darf, dass es gerade auch sensible Daten gibt, E-Mails von Bewerbern zum Beispiel, aber auch eine Menge andere Mails, in denen vielleicht irgendwelche Kundeninformationen stehen, die ich einfach löschen muss nach dem Datenschutz. Jetzt haben wir ein doppeltes Problem.
Nee.
Aber ich archiviere dann doch Daten, die ich doch aber nach dem anderen Gesetz eigentlich schon längst gelöscht haben müsste. Das heißt, auf irgendeinem Server ist dann sogar extern mit externem Zugriff versehen, damit auch der Prüfer vom Finanzamt darauf zugreifen kann, hier immer noch zugänglich, was eigentlich schon längst in den Schredder gehört hätte.
Ja, aber da wird dann vermerkt dran sein, dass diese E-Mail aufgrund der und der Daten halt gelöscht wurde und daran wird sich auch kein Prüfer stören.
Dann kann aber keiner mehr den Inhalt überprüfen.
Ja.
Aber im Grunde gibt es hier Widersprüche, die immer noch nicht ganz aufgelöst sind, wenn ich das richtig sehe. Was jetzt nicht euer Problem ist, sondern wahrscheinlich eher das Problem von dem Gesetzgeber oder, wie man auch oft meinen könnte, den verschiedenen Gesetzgebern, die hier gegeneinander wirken. Aber wichtig ist auf jeden Fall, es wird dieses Gesetz geben, E-Mail, beziehungsweise es gibt dieses Gesetz schon, auch wenn es viele lange ignoriert haben. Die die revisionssichere Speicherung von E-Mails ist vorgeschrieben und ihr bietet hierfür einfach eine Lösung. Kannst du mal über Geld reden? Was kostet mich sowas, wenn ich als Kleinunternehmer jetzt, ich bin ja jetzt eh nicht besonders gewillt, das zu machen, weil ich sehe, es ist toll, ich habe eine Suchfunktion, die kann mir in Zukunft wahrscheinlich auch eine Menge Vorteile bringen, aber darüber hinaus mache ich hier wieder nur irgendetwas, damit das Finanzamt seine merkwürdigen Forderungen verwirklichen kann. Was kostet der Spaß?
Ja, deshalb haben wir da versucht, auch im Preis so gering wie möglich zu bleiben. Das kostet eine einmalige Einrichtungsgebühr dieser E-Mail von 99 Euro und dazu kommen monatlich dann Kosten von 14,90 Euro. Darin inkludiert ist auch ein Speicherplatz von 25 Gigabyte. Wenn du jetzt Teammitglieder hast oder ihr ein Team seid und weitere Benutzer angelegt werden, dann kosten die dann auch nochmal extra, aber zum geringeren Preis. Und auch wenn du Speicherplatz erweitern möchtest, dann ist ein geringer Betrag an Euro, der dann dazukommen würde. Aber 25 Gigabyte sollten für dich als Einzelunternehmer ausreichend sein und die bekommst du für 14,90 Euro im Monat.
Und das brauche ich, wenn ich jetzt mehrere E-Mails habe oder ich mit mehreren Firmen arbeite, für verschiedene Marken meinetwegen, pro E-Mail oder pro Person oder beziehen sich diese 15 Euro, die ich da bezahle?
Das geht pro Person. Also du bist dann auch der Administrator, du bist die erste Person, auch gleich der Administrator von der Sache und du kannst beliebig viele E-Mail-Fächer, Postfächer dann speichern. Wie gesagt, die Begrenzung liegt dann am Speicherplatz bei den 25 Gigabyte.
Okay.
Aber man muss dazu sagen, wenn du die E-Mails speicherst, dann werden diese auch nochmal komprimiert.
Das heißt, selbst mit 25 Gigabyte komme ich schon eine ganze Zeit hin.
Du
kommst
sehr, sehr weit, weil selbst wenn du da 100 E-Mails von nigerianischen Prinzen bekommst, dann musst du dir eigentlich keinen Kopf machen und keine Zeit aufwenden, die dann wieder zu löschen, sondern speicher die einfach ab, weil die werden komprimiert, die fressen kaum Brot, wie man so schön sagt.
Ja.
Und du kommst mit diesen 25 Gigabyte hervorragend hin. Und der weitere Vorteil ist, du kannst deine Festplatte von deinem Arbeitscomputer, die ja so wichtig ist, die schnell sein muss, die nicht überladen sein darf, da kannst du deine ganzen E-Mails, was weiß ich, lässt sie die letzten 3 Monate stehen und den ganzen Rest löscht du runter. Denn wenn du mal eine E-Mail raussuchen musst, dann kannst du ins Archiv gehen und über die Suchfunktion diese E-Mail auch ganz schnell finden.
Okay, das könnte ein weiterer Vorteil sein. Also ich habe für mich nicht nur die Schadensabwehr, dass ich also weniger Ärger mit dem Finanzamt bekomme, weil ich hier gesetzeskonform speichere, sondern ich habe die Suchfunktion und ich habe einfach damit auch eine Entlastung auf meiner Platte und mühle mir die nicht mit Mails von nigerianischen Prinzen zu. Ja. Wunderbar. Klingt nach einer guten Lösung.
Absolut.
Wer erfahren will, was ihr sonst noch macht, du hattest ja am Anfang noch mehr Punkte erwähnt, was kollaboratives Zusammenarbeiten angeht, Cloud-Lösungen angeht, der soll sich gerne mit euch in Verbindung setzen unter der Adresse.
Ja, das ist die alsa-digital.de. Das ist die Webadresse der Alsa Digital GmbH. Und wir sitzen in Düsseldorf im Super 7000 in der Raterstraße 25. Und ja, die Telefonnummer ist die 0211-545-70880.
Ja, mögest du viel Erfolg damit haben, Simone.
Ja.
Dir und Frank, viel Erfolg und wir werden sicher nicht das letzte Mal hier in der digitalen Kohle gesprochen haben. Bis dahin.
Absolut. Ich danke dir auch. Tschüss dann.
Okay, das war ja interessant. Simone hat immer was zu sagen, was mich interessiert. Deswegen höre ich dir auch gerne zu.
Ja, ich denke, wir werden da auch in Zukunft noch einiges zusammen machen. Und ich denke, sie wird auch in den nächsten Ausgaben wieder ihre SEO-Häppchen hier unterbringen. Also, weil für viele unserer Hörer, egal ob sie direkt in dem Webentwicklungsbereich arbeiten oder ob sie einfach nur ihre eigene Webseite nach vorne bringen wollen, können da immer ein paar Tipps gebrauchen, wie man dann doch ja den Wettbewerb etwas schlagen kann, indem man einfach die besseren Formulierungen, die besseren Verlinkungen und so weiter in seiner Seite hat.
Also die Relevanz von SEO, die merke ich selbst, weil wir machen ja schon sehr lange Internetprojekte und in letzter Zeit ist die Nachfrage immer SEO. Was machen wir mit SEO? SEO brauchen wir auch noch. Das ist jetzt in den Köpfen angekommen und wie gesagt, die Nachfrage steigt da auch immens und deswegen finde ich die SEO-Häppchen von der Simone auch immer ein Gewinn für unseren Podcast.
Wobei ich in letzter Zeit eigentlich die Frage interessanter finde, wie man mit den zunehmenden Datenschutzverschärfungen klarkommt. Das wäre ja eigentlich auch ein bisschen dein Thema als Datenschutz. Experte, weil die Tricks und Möglichkeiten, eine Seite zu optimieren und inhaltlich aufzubereiten, kenne ich jetzt eigentlich weitgehend. Da kann man sicher auch noch einiges lernen. Ich merke aber, oft scheitert es dann daran, den SEO-Erfolg richtig zu messen, weil man dadurch, dass man die Cookies abgeschaltet hat und das Tracking der User weitgehend abgeschaltet hat, eigentlich nur noch so einen ungefähren Blick hat, was auf der Seite passiert. Google Analytics benutze ich schon lange nicht mehr aus diesem Grund. Ich benutze, wenn überhaupt, dann nur noch Matomo, das frühere Pillig. Mhm. Bin aber auch da einfach unsicher und würde gerne mehr Möglichkeiten nutzen, aber bin im Zweifel dann immer auf der sicheren Seite und schalte erstmal alles ab, was irgendwie geht. Vielleicht sollten wir auch dazu nochmal einen Schwerpunkt machen.
Das können wir gerne machen, weil auch das entwickelt sich natürlich weiter. Und wir haben Kunden, die setzen nach wie vor noch Google Analytics ein, aber natürlich nur mit der Zustimmung des Benutzers. Und da ist dann halt wichtig, dass deine Seite seriös wirkt, damit der Nutzer das Vertrauen hat, zu sagen, ja, der darf mich tracken, der darf meine personenbezogenen Daten haben. Und dann bestätigen auch die Cookie-Hinweise relativ häufig. Und man bekommt gute Daten zur Auswertung, was ja wichtig ist.
Für viele ist das Thema Datenschutz aber einfach eher ein Ärgernis. Also gar nicht, weil sie dagegen wären, sondern weil sie einfach sich selbst immer im Konflikt damit erleben und weil die rechtlichen Beschränkungen erstmal für viele auch da überhaupt nicht verständlich sind. Und die Wahrnehmung nach außen, die sicher oft ungerecht ist, ist natürlich die, dass WhatsApp und Facebook jetzt munter ihre Daten austauschen und die Schufa versucht, auf deine Konten zuzugreifen. Klar, immer natürlich nur mit deiner Zustimmung, aber diese Zustimmung ist dann mit einem Klick bei O2 oder sonst wo schnell mal passiert. Ich glaube, das ist jetzt gerade abgeblockt worden, weil der Protest dann dagegen doch zu groß war, aber man sieht, dass diese Versuche gemacht werden. Und auf der anderen Seite hat ein kleiner Webseitenbetreiber riesige Probleme, um halbwegs noch nachzuvollziehen, was auf seiner Seite passiert. Und was sicher diesen allgemeinen Unmut zum Datenschutz auch nochmal verstärkt hat und dem Thema nicht gut getan hat, ist einfach der Umgang mit solchen Sachen wie jetzt dieser Corona-App, ja, wo natürlich auch aus Unwissenheit, aber wo einfach oft der Eindruck entsteht, dieses Ding scheint ja überhaupt nicht zu taugen und quasi überhaupt nicht zu vermelden, weil im Zweifelsfall dann doch alle Daten durch den Datenschutz irgendwie komplett abgeschottet sind. Und auch die Hinweise, wenn du ein positives Testergebnis hast, das dann einzugeben, die Warnungen davor so groß sind, dass es dann doch nur noch 60% der Leute machen.
Ja, das Thema ist ja noch nicht so alt. Seit 2018 sind wir erst dabei, mit der DSGVO uns da wirklich drum zu kümmern. Und das ist noch nicht in allen Köpfen angekommen. Aber was die Sache vorantreibt, ist natürlich, dass die Bußgelder immens steigen momentan, Notebooks billiger, 10,4 Millionen.
Da habe ich was gelesen, ja. Ich weiß aber nicht, was sie gemacht haben.
Wir haben Mitarbeiter gefilmt ohne deren Zustimmung und das darf man als Arbeitgeber natürlich nicht und dafür hat es dann ein schönes, dickes Bußgeld gegeben, aber da versuchen die sich natürlich gegen zu wehren. Also das. Aber im Großen und Ganzen nehmen die Fahrt auf, die Bußgelder, die werden häufiger verteilt, auch bei kleinen Verstößen, das wird natürlich das Bewusstsein in den Köpfen dann steigern und dafür sorgen, dass man das nicht so vom Tisch wischt, wie viele Unternehmer das leider aktuell noch tun.
Es gibt ja da zwei Arten von Verstößen oder beziehungsweise zwei verschiedene Ansätze vom Bewusstsein. Das eine ist das mangelnde Bewusstsein dafür, dass man einfach seine Mitarbeiter nicht überwacht und dass man nicht einfach gnadenlos alle Daten auswertet, derer man irgendwie habhaft werden kann. Und das andere Bewusstsein ist das, dass man auch ohne bösen Willen zu verfolgen, aus einfachen Fehlern heraus Dinge falsch macht und immer das Gefühl hat, man ist so mit einem Bein da schon wieder im strafrechtlichen Bereich, weil irgendwo eine Einstellung nicht richtig stimmt oder weil man wieder die neueste Aktualisierung nicht mitbekommen hat. Also ich habe ja zum Glück mit dem Thema Shop überhaupt nichts zu tun, auch ganz bewusst aus diesem Grund, aber ich bekomme es bei Kollegen immer wieder mit, dass sich da permanent irgendwelche Sachen ändern. Also in den letzten Jahren ist ja so viel passiert, dass dann Beschriftungen von einem Bestellbar irgendwie anders sein mussten. Und wenn die Formulierung nicht hundertprozentig stimmte, dann war es auch schon wieder abmahnfähig.
Ja, das basiert ja immer auf dem Wettbewerbsrecht. Wenn dein Mitbewerber denkt, du machst irgendwas, was dir einen Vorteil verschafft, dann kann er schon mal anfangen, dich abzumahnen. Aber in der Regel hackt da keine Krähe der anderen Auge aus. Also ich mache ja selber E-Commerce, ich habe E-Commerce-Kunden, die auch wirklich jetzt sehr ihre Umsätze gesteigert haben während Corona, ihre Online-Shops. Und ganz so schlimm, wie du das darstellst, ist meiner Meinung nach nicht. Also man muss natürlich darauf achten. Man muss wissen, wann man da Datenschutzbeauftragten hat und haben muss. Und man muss wissen, was ein Verfahrensverzeichnis ist und auch eins erstellen. Aber momentan wird halt noch auf die, von den Landesbehörden noch auf die wirklich großen Vergehen gezielt. Also auf die Konzerne. Aber das entwickelt sich alles. Und das ist auch schön, dass es sich entwickelt.
um uns da auf keinen Fall misszuverstehen. Also es geht mir überhaupt nicht darum, den Datenschutz kleinzureden. Ich glaube sogar, dass er in vielen Bereichen dann wieder durch entsprechende Lobbymaßnahmen und entsprechende Aushebelung von bestehenden Gesetzen, gerade von großen Konzernen, auch wieder zu gering geschätzt wird und da Lücken eben auch entsprechend wahrscheinlich missbraucht werden. Mein Problem damit ist eher diese Beschränkung von eher kleinen Unternehmen, die da eigentlich nicht bewusst irgendwas zu Schulden kommen lassen und wo Fehler entsprechend geahndet werden. Wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, die Wahrnehmung ist so, dass die Konzerne halt mit allem durchkommen können, weil die sich die entsprechenden Anwälte leisten können. Und der kleine E-Commerce-Betreiber, auf dessen Rücken wird es halt ausgetragen, weil der immens investieren muss für Datenschutzbeauftragten und irgendwelche Audits, der kann sich halt nicht so dagegen wehren.
Gut, wir hatten jetzt einen sehr langen Ausritt im Thema Datenschutz, aber ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, wenn man über Digitales redet, kommt man da fast nicht drum herum. Genauso wie man eigentlich nicht ums Thema Sicherheit herumkommt, aber das sollten wir dann mal in der nächsten Folge wieder besprechen.
Genau. Lass uns das deprimierende Thema hinter uns lassen, weil ich habe nämlich noch was sehr Fröhliches und Freundliches mitgebracht, und zwar den Professor Dr. Jay Martin, den hatte ich interviewt. Das ist ein Dozent für Game Design, Media Producing und Medien- und Kommunikationsmanagement. Und wir haben uns über Spiele, Regelwerke unterhalten und wie sich das über die Jahre so verändert hat. Das war für mich ein tolles Interview. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dem Jay, und das habe ich uns mitgebracht. Und da würde ich jetzt gerne mal reinhören, wenn du magst.
Mag ich gerne. Und damit zurück in die bunte Welt der Spiele.
Hervorragend. Viel Spaß. Hallo Jay Martin, schön, dass du dir die Zeit gefunden hast, dass wir zusammen reden können für die digitale Kohle. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jay, ich bin Professor für Game Design an der Media Design Fachhochschule und habe auch sehr viel, hatte ein eigenes Indie-Studio in Hongkong. Wow. Und habe auch... oder wir haben auch viel im Bereich Marketing und Adware Gaming gearbeitet. Und vom Hochschulbereich her mache ich vor allen Dingen auch Medienpsychologie, Game-Based Learning, Gamification, diese Dinge. Und vom reinen Game Design her vor allen Dingen Game Design Methodologien, wie man von der Idee zu einem Publisher-Pitch kommt. Das umreißt es so ungefähr. Es gibt noch ein paar mehr Sachen, aber ich glaube, das reicht erstmal.
Du bist Dozent an der Fachhochschule hier in Düsseldorf, richtig?
Ja, nicht an der HSD, sondern an der Media Design Hochschule. Das ist eine private Hochschule mit drei Hochschulen in Berlin, München, Düsseldorf. Wir fallen unter das Berliner Hochschulrecht. Und die Media Design Hochschule war die erste für Game Design akkreditierte Hochschule in Deutschland. Also sowohl für Bachelor als auch für Master. Und staatliche Hochschulen haben erst vor paar Jahren nachgezogen, dass sie das überhaupt anbieten. Ja.
Das ist definitiv ein sehr innovatives Fach wahrscheinlich. Wie ist das besucht?
Exzellent.
Das dachte ich mir, ja.
Obwohl wir, also ich habe sehr viel Kontakt mit dem CGL, mit der staatlichen Fachhochschule in Köln, Cologne Game Lab. Und die genau wie auch wir, haben die eine Aufnahmebegrenzung. Ja, mhm. Auf die CGL und auch wir haben immer deutlich mehr Bewerber, als wir aufnehmen können. Ja.
Und wie viele Leute sitzen so durchschnittlich in der Vorlesung, die du hältst?
Ja, wir müssen das stark begrenzen. Das CGL begrenzt es auch stark und es ist so um die paar 20, 24, ich glaube 26 bei uns geht auch. Ich glaube beim CGL ist es 24.
Da muss man ja schon richtig Glück haben, um da reinzukommen.
Ja, ist schwer. Also im CGL ist es natürlich naturgemäß noch schwerer, weil selbstverständlich bewerben sich viele zuerst mal an der staatlichen Hochschule.
Was ist das CGL?
Ach so, das Cologne Game Lab. Das ist praktisch die Game Design Fakultät von der Kölner Fachhochschule. Mhm. Die haben auch ein eigenes Gebäude und nennen sich CGL, also oder CGL für Cologne Game Lab.
Interessant. Ja, Gaming ist ja momentan für das, was ich so wahrnehme, jetzt auch mitten in Corona, halt sehr, sehr wichtig. Also ich habe einen 10 Jahre alten Sohn und der geht halt nicht mehr in die Schule aktuell, sondern der trifft sich mal mit seinen Kumpels bei irgendwelchen Spielen online. Kannst du das beobachten, den Trend, dass das immer wichtiger wird?
Online-Gaming hat Ende 90er Jahre und Anfang 2000er abgehoben, vor allen Dingen ursprünglich erstmal im First-Person-Shooter-Bereich, so Unreal Tournament und alle möglichen Sachen. Und als dann die, ja, vor allen Dingen World of Warcraft dazu kam, hat das nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Fast alle spielen online, auch die Konsolen geben inzwischen die Möglichkeit, also online zu spielen. Das sind alles seine Vor- und Nachteile. Einer der Nachteile ist, dass die wenigsten Spiele inzwischen über LAN spielbar sind. Ja. Das heißt, wenn man Multiplayer spielen möchte, muss man ins Internet gehen und man trifft nicht immer unbedingt die Leute auf den Servern, die man treffen möchte.
Oh ja.
Auf der anderen Seite, ja, es ist ein riesiges Environment mit Infrastruktur, mit allen möglichen, wie so ein Second Life, nur eins, das funktioniert, nicht wie das andere Second Life. Aber da sind auch sehr gerade die Online-Vernetzung und die Multiplayer im Online-Bereich hat auch zu einer extremen Toxizität geführt über die Jahre. Die auch zu den Schattenseiten dieses Environments gehört.
Bestimmt. Bei mir hat sich das so entwickelt, dass ich 96 habe ich ein Geschäft für Computer- und Konsolenspiele entwickelt, Game Company, das gibt's auch immer noch. Und da haben wir dann halt einen LAN aufgebaut und erstmal Quake gezockt und da konnten die Leute auch Quake zocken und das war natürlich total super. Und dann sind wir über Online-Gaming, also MMORPGs, habe ich angefangen mit EverQuest Vanilla damals. Und das war der Vorgänger von World of Warcraft, das wirst du wissen. Und das war aber noch sehr viel härter als World of Warcraft. Also da hast dann, wenn du irgendwas erfahren wolltest, musstest du wirklich stundenlang am gleichen Ort in irgendeiner Höhle sitzen und auf Spawns warten. Und das war halt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass du es dann kriegst. Aber dafür war der Endorphinausstoß dann natürlich auch umso höher, wenn du es bekommen hast. Und ich habe das Gefühl, das entwickelt sich mehr zu vielen kleinen Belohnungen und nicht so großen seltenen Belohnungen, was jetzt so das Belohnungssystem bei Spielen angeht. Kannst du das bestätigen?
Ja. Sagen wir mal, die Belohnungssysteme EverQuest war ja sehr, sehr früh, aber hat schon einige Maßstäbe gesetzt, auf jeden Fall. Also ich habe kein EverQuest gespielt, die einzige Fantasy Online, also Massively Multiplayer RPG, was ich gespielt hatte, war Lineage und auch nicht sehr häufig damals, weil ich auch einfach noch ein Leben hatte.
Ja, fürchterlicher Grind, Lineage.
EverQuest, wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe, ich ordne es richtig zu, war eins der ersten oder das erste MMORPG, wo Spieler in Eigeninitiative ein sozusagen Belohnungssystem um das Spiel herum gebaut haben. Ja, also wenn du einzeln irgendwelche Jobs gemacht hast und hast dafür Belohnung bekommen, okay, das hat funktioniert. Aber du hattest ja auch die Teamsachen. Ja, also wo du nur mit so und so vielen Leuten irgendwie gegen Monster kämpfen konntest oder so. Ja. Und genau wie in World of Warcraft. Und es gab immer weniger Belohnungen dafür, als Spieler und Spielerinnen dabei sein mussten, um diese Mission überhaupt machen zu können. Und da haben dann Spieler praktisch so ein komplettes Infrastruktur drumherum gebaut, ja, das nachgehalten wurde, wer bei welchen Raids dabei war und so weiter und wer das nächste Mal sich die Belohnung verdient hat. Und ja, das solche Sachen finde ich, das war jetzt mal etwas, was ich sehr, sehr gut finde, weil das auf eine Interaktion, eine Spielerinteraktion geht, die auf Fairness und sowas aufbaut. Ja,
genau.
Aber diese Belohnung, gerade diese Sachen, ja, man setzt sich irgendwie so Spawn-Camping, ja, setzt sich irgendwo 20 Stunden hin und wartet darauf, dass irgendwas spawnt. Und die ganzen Millionen von Fetch-Quests und so weiter. Ich sehe da schon so ein bisschen immer ein Problem damit, weil das sind alles extrinsische Belohnungen, ja, die im Grunde genommen nichts wirklich mit der Welt zu tun haben, mit der Story, mit den Charakteren, mit mit all diesen Dingen, die, weil meine Rollenspiele haben dieses Problem generell, das ist jetzt nicht nur Online-Rollenspiele, ja. Und während man als Game Designer oder als Game Designerin versucht, intrinsische Belohnungen stark in den Vordergrund zu stellen, ja, dass man das Spiel spielt, weil die Welt toll ist, weil weil man Dinge erfahren möchte, weil man wissen will, wie die Story weitergeht, weil man den Charakter auch entwickeln möchte und all solche Sachen, während diese ganzen Fetch Quests und diese typischen Rollenspiel-Sachen eher sowas wie Noten oder Geld oder also Belohnungen sind, ja, diese klassischen extrinsischen Belohnungen, die eine komplett andere Form von Spielspaß machen. Die machen auch Spaß, keine Frage, und die gehören zum Spielen dazu, weil es auch kompetitiv ist, ja. Also nur intrinsische wird nicht reichen. Aber dieser extreme Schwerpunkt auf extrinsischen Belohnungen, ist, finde ich, problematisch.
Aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf, ich erinnere mich noch, wie wir für einen Freund von mir damals bei EverQuest seine Klassenquest gemacht haben, der war Paladin, und da gab es wirklich nur Sachen für ihn. Und die haben halt alle gemacht, für uns gab es da gar nichts, und im Gegenzug hat der sich dann halt natürlich auch beteiligt bei unseren Quests, wo man eine Gruppe zu brauchte, und das war schon ganz anders als bei World of Warcraft jetzt. Das hat sich schon sehr verändert. Da geht nur einer mit, wenn auch was für denjenigen dann dabei ist, habe ich so das Gefühl.
Ja. Immer World of Warcraft macht irgendwas richtig.
Auf jeden Fall.
Ja. und nicht nur deswegen, weil sie so erfolgreich sind, sondern vor allen Dingen, weil sie ein absoluter Outlier sind. Ja? Also jeder andere, der was Ähnliches versucht hat, ist damit gescheitert. Und das ist nicht völlig klar, warum das so ist. Also andere versuchen, das Rezept zu nehmen, nachzubauen mit einer anderen Welt, mit anderen Dingen. Und es funktioniert entweder gar nicht oder es funktioniert nur für eine bestimmte Zeit und kleckert dann aus.
Also für mich war World of Warcraft halt wirklich diese intrinsische Belohnung, die du angesprochen hast. Ich bin der klassische Untote, und das Startgebiet von den Untoten, die Musik, die Atmosphäre, wie das alles aussieht, wie die reden, also die ganzen Sprüche von den Untoten, Patience and Discipline, kam so überzeugend rüber, so als Geschichte, das hat mich total gepackt, also ich hab's geliebt.
Ja, das da gibt's natürlich auch sagen wir mal, World of Warcraft ist ein tolles Spiel, wo man sehr, sehr viele Mechanismen untersuchen kann, die ihre guten Seiten haben. Zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, auch das Zusammengehörigkeitsgefühl dann nach der Gruppe, die man angehört. Und die ihre Schattenseiten haben und gerade in der Gamer-Szene oft, sie haben nach außen hin, außerhalb des Spiels, natürlich innerhalb des Spiels auch oft genug, so eine gewisse Level von Toxizität geradezu nahelegen, initiieren. Ja? Und zwei werden natürlich auch wissenschaftliche Papers drüber geschrieben und so. Und gerade bei World of Warcraft sind zwei Sachen gerne in der Kritik. Dieses extreme In-Group-Out-Group-Denken, ja?
Ja.
offensichtlich. Und was aber noch problematischer macht, ist diese extreme Festgelegtheit auf, ich sage das jetzt mal, rassische Merkmale. Okay. Das Wort an sich ist schon problematisch, weil Rasse ist ein kulturelles Merkmal, kein biologisches Merkmal in diesem Sinne. Und das Festlegen auf diese rassischen, in Anführungsstrichen, Merkmale, was auch durch die Entwickler ja oft gefördert wird, ja, dass man Tipps kriegt, dass man sich nicht allzu sehr mit seinem Charakter von bestimmten Sachen entfernen sollte, bringt einen in gewisse Denkmechanismen, die problematisch sind, ja. Und verstärkt dieses In-Group, Out-Group natürlich und diese biologische Determinismus, ja, mit dem wir in der analogen Welt zu kämpfen haben in Bereichen wie Rassismus und so. Und da helfen diese Mechanismen von World of Warcraft nicht unbedingt.
Ja, aber fürs Spiel, glaube ich, hilft das schon sehr, weil du hast halt ein sehr starkes, wir sind die Horde, wir sind die Coolen und ihr seid die Allianz, ihr seid die Blöden, und das hast du auf beiden Seiten, und dadurch hast du halt ein emotionales Involvement in der ganzen Sache, und ich glaube, das packt die Leute.
Klar, ist ja wie beim Fußball, ja. Ja. Oder Baseball, oder Baseball ist nicht ganz so schlimm, aber Football, Basketball und Fußball das ist extrem, dass die Leute sich ja dann auch prügeln. Ja, also. Ja, klar, um mal so auf ein bisschen auf diesen neuropsychologischen oder neurologischen Level zu gehen, da hast du die exakt selben guten und schlechten Seiten von diesen Mechanismen. Ja, du hast zum Beispiel das Oxytocin. Oxytocin ist ein Hormon, was sehr stark mit Nähe und Vertrautheit mit Menschen zu tun hat. Ja, aber es ist auch gleichzeitig das Hormon, das andere ausgrenzt sozusagen. Ja, das ist dann auch aktiv. Das heißt, dass dieses sogenannte positive Hormon sehr, sehr positive Wirkungen hat, aber gleichzeitig auch dafür sorgt, dass wir andere ausgrenzen, die nicht zur Gruppe gehören und unter anderem denen sogar feindselig gegenüberstehen. Also insofern spiegeln bestimmte Mechanismen in Games wie in World of Warcraft Dinge, wie wir psychologisch auch angelegt sind. Ja, also ich will das nur mal nachschieben, dass ich nicht jetzt das Problem oder die Schuld auf World of Warcraft abladen will. Ja, aber es bedient ein paar Mechanismen, die tatsächlich problematisch sind, die wir haben als Menschen.
Kann man dem mit technischen Maßnahmen entgegentreten, diese Toxizität zu vermeiden oder zu begrenzen?
Sagen wir mal, wenn es um diese kulturellen Sachen geht, wahrscheinlich nicht. Die Toxizität von Spielern untereinander. Ich weiß nicht, wie es auf deutschen Servern ist, weil ich nie auf deutschen Servern gewesen war. Also auch nicht. Also ich war Unreal Tournament Spieler, kein Quake Spieler. Da gab's auch Fronten. Ja. Und auf amerikanischen, auf englischsprachigen Servern ist die Toxizität, also die Misogyny und Rassismus und so weiter teilweise. Also wirklich extrem. Kann man was dagegen technisch tun? Ich denke, ja, aber nur dann, wenn man es von vornherein in die technische Konzeption eines Spiels mit einbaut. Und das ist nie geschehen, ne? Genau wie in Social Media. Mhm. Ja, weil die Menschen, die diese Systeme bauen, sind in der Hauptsache Menschen, die nicht von diesen Problemen betroffen sind. Ja? Die meistens keine Frauen sind und meistens nicht schwarz, sagen wir so. Das heißt, dass die Probleme, die sich in der Toxizität, in diesen Sachen hinterher, in diesen Systemen ergeben, ob das Spiele sind oder Social Media, kann nicht nachträglich ohne weiteres korrigiert werden. Das heißt, im Engineering müsste das von vornherein angelegt sein und es ist nicht trivial. Ja. Es erfordert eine Menge Engineering, das zu tun und es müsste von Anfang an geschehen und das tut's nicht, weil die Diversität im Engineering so gering ist, immer noch. Ja. Also Google hat, glaube ich, einen Diversitätsfaktor von, lass es 18% sein oder so. Ja. Und die sind an der Spitze von allen. Erst wenn die Probleme dann kommen, wenn das System steht, dann so, oh, ja, dann gibt's dieselbe Überraschung wie von diesen Sachen, die man so im Internet sieht, ja, dass der Seifenspender nicht funktioniert, wenn du dunkle Hautfarbe hast und all solche Sachen, ja. Also, dass die Sachen nicht eingebaut sind von vornherein. Und ich denke, ja, ich denke, Technik könnte etwas dagegen tun, aber es müsste von Anfang an mit eingebacken sein ins System.
Ja, um das Problem an der Wurzel zu packen, brauchen wir halt schwarze, weibliche Spieleentwickler, richtig?
Absolut, absolut. Vor allen Dingen im Engineering. Und es gibt ja auch genügend. Ja, es ist, aber das Problem ist, dass der ganze Weg dahin sehr, 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 sehr schwierig ist. Und um es vielleicht mal ganz kurz historisch zu sehen, bis Mitte 80er Jahre war Software Engineering Frauensache. Ja. Und Mitte 80er Jahre kam der Knick aus einer ganzen Reihe von Gründen, die mit Werbung zu tun hatte. Also die Personal Computers kamen in die Wohnzimmer und wurden nur für Jungen beworben. Ein Haufen Sachen, die kann ich jetzt nicht alles aufrollen, da gibt es eine Menge Literatur zu, spielten eine Rolle, sodass Mitte 80er Jahre plötzlich die Menge der Frauen, die Software Engineering und so weiter studierten, im Gegensatz zu allen anderen naturwissenschaftlichen Sachen und Engineering Sachen in den Keller ging. Das ist eine Kurve, wo Software Engineering bei Frauen jetzt speziell ganz normal hochgeht mit allen anderen Sachen, die man so im mathematisch-naturwissenschaftlichen Engineering studieren kann. MINT heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, ja. MINT. Und Computer Engineering 1984, 1985 geht die Kurve absolut radikal in den Keller. Und das sind eine ganze Menge gesellschaftliche Sachen, die dazu geführt haben. Und was dann noch on top of it kommt, ist, dass das historisch praktisch vergessen wurde. Ja? Wenn so Leute wie Damor oder sowas von Google sich hinstellen und sagen, oh, okay, Frauen sind einfach nicht biologisch angelegt zu programmieren, ja, dann radieren die praktisch eine historische Epoche aus, die vom Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 80er Jahre gedauert hat, wo Software Engineering wirklich Frauensache war. Ja. Das heißt nicht, dass es besonders gut angesehen war. Ja.
Ja, mich verwirrt das auch, weil ich habe Anfang der 90er den Datenverarbeitungskaufmann gelernt, bei einer IT-Abteilung bei der Schenker Eurocargo AG, und da waren außer mir eigentlich nur Frauen. Die IT geleitet hat eine Frau, eine Kollegin war eine Frau, und deswegen bin ich sehr verblüfft, dass sich das jetzt so umgekehrt hat. Ja. 30 Jahre später.
Ja, der Knick kam Mitte der 80er, und mit dem Knick hat es nicht lange gedauert, bis auch das Gedächtnis, die Erinnerung daran komplett ausradiert wurde. Und das gibt inzwischen, vor ein paar Jahren, vor 2-3 Jahren fing das an, dass es auch von Literatur und vor allen Dingen von wissenschaftlichen Papers aufgearbeitet wurde, und das ist, ja, sehr erschreckend, wie schlecht das kulturelle Gedächtnis auch funktioniert, zum Teil.
Ja, wie so eine Entwicklung auch unbemerkt quasi voranschreitet, und plötzlich stehen wir da und sagen, ups, das war jetzt so aber nicht gewollt.
Ja, mit einer der Gründe, warum Software Engineering wenig Männer bis in die frühen 80er Jahre damit zu tun hatten, war, weil es nicht besonders gut angesehen war. Es war ein gesellschaftlich gesehen, man musste sehr akkurat, präzise arbeiten und nicht sehr kreativ arbeiten. Das war die Idee davon, ja. Während in der Hardware praktisch nur Männer beschäftigt waren, für die großen Genies, ja. Und in dem Moment, als der Status von Software Engineering besser wurde und sich erhöhte, das war eins von mehreren Elementen, ja, die historisch immer dafür sorgen, dass ein Beruf plötzlich kippt. Von Männern zu Frauen oder von Frauen zu Männern gesellschaftlich. Hier gibt es jede Menge Beispiele. Also das mit Prestige zu tun hat.
Ja. Sehr interessant. Aber vielleicht wechseln wir mal kurz das Thema, weil wir sind ja jetzt auch schon länger dran. Was mich noch interessieren würde, sind Regelwerke. Bei E-Sports, bei LARPs, da hat sich sicher auch über die letzten 30 Jahre sehr viel entwickelt. Könntest du dazu vielleicht kurz noch was sagen, bitte?
Klar, E-Sports habe ich, als ich noch wirklich sehr aktiver Spieler war, das war Ende 90er, Anfang 2000er, kam E-Sports so langsam auf, aber es gab noch nicht die Infrastruktur, dass man jetzt alles im Internet auf Twitch oder sowas verfolgen konnte. Damals vor allen Dingen Unreal Tournament Sachen, die, ich glaube, Cyber League hieß das. Der Name war ein bisschen komplizierter, aber wir haben die alle nur Cyber League genannt. Und die hat sich dann auch gefaltet. Und dann war eine Weile nichts und dann kam es wieder. Und inzwischen, ja, die, was Regelwerke angeht, übernehmen die praktisch mehr oder weniger die Regeln von den Spielen und so weiter. Es wird ein bisschen drumherum gebaut und so.
Bei StarCraft beispielsweise oder World of Warcraft ist ja schwierig, sowas gibt es ja nicht in echt.
Nee. im Grunde ist es wie Fußball oder sowas. Ja, du hast ein Regelsystem, was unabhängig davon existiert, ob du es analog oder digital spielst. Und du kannst ja FIFA auch digital spielen, ist ja in einigen Wettbewerben drin. Da gibt es auf beiden Seiten natürlich, vom Digitalen zum Analogen und umgekehrt, muss ein paar Sachen angepasst werden, aber vom Digitalen zum Analogen gibt es relativ wenig Beispiele. Also wir spielen jetzt World of Warcraft nicht, außer LARP, of course. LARPs oder so Sachen wie Vampire the Masquerade, die im normalen Leben gespielt wurden. Ja. Also dass man in so einer Parallelwelt lebte, die tatsächlich korrespondierte in irgendeiner Form mit der tatsächlichen Welt und wo Sachen, die in der Zeitung stehen, Auswirkungen auf die Vampirwelt haben und so weiter. Da ist ein bisschen komplizierter. Ja, E-Sports Deutschland, wie so vieles andere auch, ist ein Problem. Alles, was mit Gaming zu tun hat, ob das jetzt Gaming ist, was für E-Sports oder für Education, für Schulunterricht und so weiter, hat unendlich viele Hürden zu überwinden.
Warum ist das so?
wird ja auch nicht anerkannt vom Olympischen Komitee oder was weiß ich. Also das, was ja Auswirkungen hat, dass E-Sports deswegen keine Gemeinnützigkeit hat, deswegen keine gemeinnützigen Vereine gegründet werden können, auch keine Spenden und so weiter und so weiter. Das ist ein Riesending dahinter. Und deswegen wird sich die E-Sport-Szene in Deutschland auch nie unter diesen Bedingungen irgendwie in eine Richtung entwickeln können, wie es in Südkorea ist oder in anderen Ländern.
Ja, wir haben einen ganz guten Deutschen, The Little One, StarCraft 2-Spieler. Der wohnt inzwischen, glaube ich, in Korea, weil ja, da gibt es die Preisgelder.
Ja, da gibt es die Preisgelder. Berührungsängste ist in Deutschland sehr typisch.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist alles, was irgendwie neu ist, da sind wir nicht so gut da drin, da drauf zu springen und zu sagen, ey, das ist cool, das machen wir jetzt und das fördern wir auch. Da ist der Deutsche, glaube ich, ein bisschen sehr zurückhaltend und langsam.
Ja.
Ja, was mich aber auf jeden Fall interessiert, wie gesagt, habe ich einen Sohn, wie wird das wohl weitergehen mit spielerischem Lernen, auch digitalem Lernen, wie werden die Kultusministerien damit umgehen, weil momentan sieht das ja so aus, als würden die das nicht so gut hinkriegen, den Sprung vom Präsenzunterricht zum Digital Learning. Wie siehst du das?
Da sprichst du ein Problem an, wo sich absolut keine Lösung abzeichnet. Ich meine, lassen wir diese Sachen ab 10. Januar sind alle wieder Präsenz in der Schule mal raus, ja, und ähnliche Irrsinn. allein von der Technik her haben sich in den letzten 40, 50 Jahren exakt zwei Dinge etabliert, technische Dinge etabliert im Schulunterricht. Und das eine ist der Taschenrechner. ich glaube, das war Mitte oder Ende 70er Jahre. Ich habe mich ein bisschen mit Schulgeschichte auch beschäftigt. Und es hat einen riesen Aufstand gegeben. Ja. Also Handy im Unterricht war ungefähr von der Problemhöhe her wie Taschenrechner im Unterricht. Und das zweite ist der Overhead-Projektor und das ist alles. Ja. Manche Klassen, manche Schulen haben Computerraum, Whiteboards oder was weiß ich. Aber was wirklich integriert ist, nichts von unserer digitalen Lebenswelt hat Einzug gefunden in den Schulunterricht. Und ich denke, und spiele schon mal gar nicht. Und da gibt es verschiedene Probleme. Und bleiben wir mal bei Spielen. Das ist auch interessanter, glaube ich. Spiele sprechen alle drei Domains an, von denen wir normalerweise reden in Lernpsychologie, und zwar die kognitive Domain, die affektive Domain, also alles, was mit Emotionen, mit Empathie und so weiter zu tun hat, und die psychomotorische Domain, ja, also was auch mit Bewegung zu tun hat. Da gibt es natürlich Überschneidungen und so weiter. Und Spiele sprechen alle drei an, sehr, sehr stark. Unterricht nur eine, ja. Kognition, ja, der komplette Unterricht ist kognitiv aufgebaut und das betrifft selbst Kunst und Musik und so weiter. Es gibt manchmal Ausnahmen auf speziellen Gymnasien sicherlich oder bei ganz speziellen Lehrern und Lehrerinnen, aber das System ist praktisch komplett auf die kognitive Sache zugeschnitten. Ja. Und die zweite Achse, Problemachse ist, wir haben diese Lernmodelle, ja, die Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus speziell. Und das Einzige, was in der Schule benutzt wird, ist Kognitivismus. Ja, trifft sich gut, kognitive Domain, Kognitivismus. Aber wir arbeiten in Spielen mit allen drei Domains. Ja, neben Behaviorismus, neben World of Warcraft, wo wir Millionen Datenpunkte aufnehmen, ja, und genau sehen, was ein Spieler oder Spielerin macht, wo sie ihre Probleme hat, ja, betrifft jedes Spiel. Die Entwickler können sehen, okay, hier sind Lernprobleme und wir geben jetzt nochmal diese speziellen Aufgaben oder sowas, ja. Es ist praktisch ein behavioristisches Modell, was wir anwenden können, sehr, sehr positiv. Und natürlich konstruktivistisches Modell, ja, wie offene Spielwelten, wo die Spieler sich ihre Probleme selber suchen, die sie lösen möchten und all solche Sachen. Mhm. Und von beiden Achsen her kollidieren Spiele, digitale Spiele, vor allen Dingen wirklich head-on mit unserem Lernsystem in der Schule, was nur die kognitive Domain behagt und nur Kognitivismus benutzt. Und dann bauen sich noch viel, viel mehr Probleme darüber natürlich auf. Ne?
Hm. Ja, das klingt ja nicht so positiv, was die Zukunft angeht.
Nee, ich versuche immer positiv zu sein, aber doesn't work. Ich denke, um auf einer positiven Note zu machen, ich denke einfach, dass wir zwei Dinge, ja, dass Lernspiele, Purposeful Games, Serious Games, Game-Based Learning insgesamt, nicht versuchen sollte, mit der Schule zu konkurrieren, also denen ständig ein Heimspiel zu geben, ja, und sich auf diese kognitiven Sachen zu fokussieren, sondern dass Spiele in diesen ganzen anderen Bereichen und diesen anderen Lernmodellen stärker werden sollte und richtig aufs Gas treten sollte. Und praktisch parallel zu diesem Schulsystem wir ein Environment aufbauen, in dem man eine Menge Sachen lernen kann, die aber nicht ständig mit klassischen Unterrichtsfächern konkurrieren. Ja. Die vor allen Dingen auch vielleicht in der Lage sind, das überhaupt das Interesse zu wecken. Ja. Die Schule, Kognitivismus, ist ja in erster Linie dazu da, dir Wissen zu vermitteln, ja, durch Problem lösen und so weiter. Während es nicht so sehr darauf ausgelegt ist, Interesse zu wecken. Und dann kann man Spiele nehmen wie Assassin's Creed 2, ja, die Leute für die Renaissance interessieren. Ja. Und dann kann man vielleicht die Sachen irgendwie alle koppeln. Aber ich denke nicht, dass wir irgendeine Chance haben, digitale Spiele mit unserem edukativen System irgendwie zu verbinden. Also die Hoffnung habe ich aufgegeben. Aber wir können eine ganze Menge drumherum machen, denke ich.
Was natürlich schade ist, weil ich hatte 2019 bei 15 Leuten Programmieren beigebracht. Und wenn man dann so spielerische Elemente wie zum Beispiel Kahoot, so ein kleines Quiz, so ein Online-Quiz dazu nimmt und Fragen anstellt, die im Unterricht vorgekommen sind, das war ein Grölen und ein Spaß. Und das hat die Leute auch wirklich motiviert. Die wollten dann wirklich Punkte machen und waren dann Feuer und Flamme bei den nächsten Themen dabei. Also es würde funktionieren leider.
Ja, wo man da natürlich auch wieder aufpassen muss mit der extrinsischen und intrinsischen Motivation. Ja. Wir haben im Schulbereich haben wir ja sowieso absolut überwiegend auch extrinsische Motivation. Wir wollen nicht sitzen bleiben und wir wollen gute Noten haben und diese Dinge, während wir nicht in den Unterricht gehen und so sagen, boah, ich bin so geil darauf, jetzt Aristoteles zu lesen oder was weiß ich. Ja. Also was nicht unbedingt an den Schulen liegt, sondern da gibt es tausend Forschungsergebnisse, dass extrinsische Motivatoren intrinsische Motivatoren überdecken und wirklich behindern auch, ja, also dass die nicht aufgebaut werden. Noten sollen ja eigentlich keine extrinsische Motivation sein, sie sollen der Leistungskontrolle dienen und all möglichen Dinge, ja, aber sie wirken halt wie extrinsische Motivatoren und behindern das Aufbauen von intrinsischen, ja, und dann hast du jetzt, sagen wir mal, solche Quizspiele oder Kahoot oder was du sagtest, ja, und du hast auch wieder extrinsische Motivatoren drin, ja. Und wie kriegt man intrinsische rein? Ja, und intrinsische rein kriegt man, wenn man Charaktere hat, wenn man eine Story hat oder so. Ne? Nimm Assassin's Creed 2. Aber wir hatten einmal einen einen Austauschlehrer, der fast schon, also in Geschichte, fast Theater gespielt hat. Ja, wir hatten die Gracchi, die Gracchien-Brüder, so, ne? Also das Ende, war der Römischen Republik, ja, wie das gekommen ist und er hat uns die Charaktere nachgebracht, er hat die fast nachgespielt da vorne, ja, und plötzlich hattest du wirklich den Eindruck auf eine analoge Art, ja, du bist dabei, ja, und die Sachen entwickeln sich und so und plötzlich war die ganze Klasse war Feuer und Flamme aus purer intrinsischer Motivation, ja, und das ist das, was Spiele unglaublich gut können und was ich gerne in den Unterricht reinbringen würde, aber es funktioniert so leider nicht.
Ja, sehr interessantes Thema. Ich könnte noch stundenlang weiterreden mit dir. Gibt es noch irgendwas, was du uns und unseren Hörern abschließend auf dem Weg mitgeben möchtest, was Regelwerke, Game-Based Digital Learning und Medienpsychologie angeht?
Ja, vielleicht, wir haben den Bereich so, wie man Games jetzt auch im Marketing einsetzt in solchen Bereichen haben wir jetzt gar nicht berührt, ist auch nicht schlimm, aber ich würde generell, was Schule und auch Marketing geht, was immer wir tun in diesen Bereichen, wir uns auf intrinsische Motivatoren fokussieren und nicht immer nur den Wettbewerbsaspekt und den damit verbundenen extrinsischen Faktor betonen, ja. Und dass, wenn ich irgendwelche Games in der Öffentlichkeit mache, ja, mit AR und allen diesen Geschichten, ja, dass ich von diesem Winning-Aspekt runtergehe und all die Sachen, die die du auch ganz am Anfang gesagt hast, die dich an World of Warcraft faszinieren, ja, die Story, die Gemeinschaft, die Atmosphäre und so weiter, dass wir in diese intrinsischen Richtungen gehen, ja, narrative, ästhetische und auch entwicklungspsychologische intrinsische Motivatoren. Und ich denke, gerade Marketing und so weiter, wenn das, es bleibt immer irgendwie bei einem Gimmick, ja, und das, wenn wir diese Sachen reinbringen, dass wir da mehr Wert drauf legen und nicht permanent fokussieren auf den Wettbewerbsaspekt, den Spieler auch haben, müssen sie auch haben, ganz klar, aber nicht nur und die Welt, ne, die Welt erleben auf eine, ja, vielleicht sogar, ja, eine pure ästhetische Art und Weise oder was weiß ich, ja. Also das ist das Ding, in das wir gehen sollten und was Leute abholt, ja. Ich meine, hast du ja an dir selber erlebt.
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und ich bin auch genau deiner Meinung. Das war super. Vielen Dank, Jay Martin, dass du die Zeit gefunden hast. Das war mir ein Fest. Ist ein Thema, das mich sehr lange schon beschäftigt, seit ich ein kleiner Junge war. Und dass ich jetzt mal mit dir reden konnte, fand ich total super. Vielen Dank.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Mach's gut.
Du auch. Ciao.
Tschüss.
Wow, das ging ja um deutlich mehr als um die Entwicklung auf dem Spielemarkt. Hatte ich nicht erwartet, tolles Interview, aber auch ein sehr zwiespältiges Thema. Auch nicht mehr so einfach zu behandeln wie vor einigen Jahren. Auch hier haben wir eine große Differenzierung von Themen. Holla.
Und es ist gerade brandaktuell, weil mein Sohn, der ist 10 Jahre alt, die treffen sich jetzt während Corona nicht mehr auf dem Fußballplatz und zeigen sich ihre tollen Nike-Fußballschuhe. Nein, das ist keine bezahlte Werbung, sondern die treffen sich irgendwie bei Roblox bei einem Online-Spiel und wer da den tollsten Skin hat, der ist der coolste. Es ist sozial relevanter geworden, dadurch, dass die Kids sich hauptsächlich online treffen im Rahmen von Spielen.
Wie gehen die denn so mit dem Thema Videoconferencing um und so? Wird das auch genutzt oder spielen die einfach nur zusammen? Oder haben die auch so ganz normale Freundestreffen über den Bildschirm in dem Alter?
Die spielen in der Regel zusammen und haben dann ein Smartphone von der Mama daneben liegen und kommunizieren darüber und kommunizieren dann halt auf beiden Kanälen. Die sind schon lustig drauf, die Kids. Und dann holen die sich halt Freunde dazu, bilden Gruppen. Das, was wir früher mit dem Fußball gemacht haben, das machen die jetzt halt mit Online-Spielen. Da kannst du wenig mitreden, weil du hast ja kein Kind, glaube ich.
Ja, da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Mein Hund nutzt diese digitalen Möglichkeiten überhaupt nicht. Der kommuniziert nach wie vor über Pinkeln gegen den Strauch und schnuppern, was hier an der sozialen Namen.
Kostet doch nicht so viel.
Ja, er weiß aber inzwischen, dass wenn ich die Maske aufsetze, dass wir dann rausgehen. Das ist jetzt auch schon gelernt.
Schön. Ja, ich würde sagen, dann klappen wir an dieser Stelle mal zusammen. Das Interview mit dem Jay Martin war auch nicht ganz kurz, weil es mich halt sehr interessiert hat.
Ja, aber von daher auch umso interessanter. Christian, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Stefan.
Ich denke, wir werden jetzt versuchen, in einen monatlichen Takt zu kommen, weil ihr hört in Zukunft diesen Podcast auch auf Stream.de unter Stream.de, dem lokalen Radio für Düsseldorf. Und da gibt's dann auch noch Musik hinterher. Und damit machen wir dann die jeweilige Stunde voll.
Vielen Dank fürs Zuhören und glüht weiter.
Bis dahin.